28. Mai 2020, BMVZ Fachgespräch, Sequenz 5.
Das ist jetzt die Frage, also gerade für die Praxen, die halt nicht so einfach mit dem Vorjahresquartal vergleichbar sind, entweder weil sie komplett neu sind, nur in Anführungsstrichen ein neuer Arzt oder eine neue Fachrichtung oder einen neuen Versorgungsauftrag dazugekommen ist. Was müssen die zusätzlich machen? Also es ist klar, in allen KVen muss hier zusätzlich, oder sollte, zusätzlich, wird auch jetzt ein Automatismus beim Ausrichtung Anträge gestellt werden, weil natürlich das nicht erkannt, nicht automatisch erkannt wird. Aber wie dokumentiert man, also was sollte, müssen die vorhalten an Zahlen? Woran können die sich orientieren? Solche Fälle, und das sind wahrscheinlich nicht so wenig.
Ja, das ist schwer zu sagen, woran orientieren. Also zumindest erstmal würde ich Patientengespräche nicht grundsätzlich auf die Schwester delegieren oder sowas, sondern es ist eine ärztliche Beratung, die stattfindet in Corona-Zeiten. Und es ist ja auch eine ärztliche Auskunft, eine medizinische, die in vielen Fällen erbeten wird. Für diese Auskunft haftet man. Ja, ich würde also durchaus sagen, hier muss der Arzt weiter tätig werden. Wie er das in seiner konkreten Praxissituation regelt, hängt vom Leistungsspektrum ab. Ob es eine Praxis ist, die viel Diagnostik macht, die auf diagnostische Aussagen, Laboruntersuchungen, körperliche Untersuchungen, bildgebende Systeme angewiesen ist. Oder wenn es eine Praxis ist, die sich eben mehr mit Gesprächsleistungen, Psychiatrie und solchen Dingen beschäftigt. Das ist eine unterschiedliche Situation,
ja, was man da machen kann. Aber die Frage ist ja, wenn ich jetzt, also ich habe, das ist ein Hausarzt, genau, das einfach ist, also, der dazugekommen ist und ich kann, also habe also keinen Vorjahresvergleich, und der ist aber besonders aktiv oder anders. Wir holen mal unsere Glaskugel unsererseits raus. Gehen Sie davon aus, dass die KVen einfach sagen, Fachgruppendurchschnitt, daran orientieren wir uns, oder kann man individuell da was machen, weil der besondere Leistung sowieso hat oder besonders einfach, weil besonders schnell hochgefahren wurde, aber aus irgendeinem Grund, weil der Patient von anderen übernommen haben. Also was können diese Praxen an der Dokumentation schon vorbereiten, bevor es dann wieder ganz hektisch wird? Frau Becker wies ja darauf hin, man sollte die 4 Wochen vielleicht nicht ausschöpfen in diesem besonderen Kontext. Also worauf können sich Praxen, die Jungpraxen sind oder Arztwechsel haben oder so, schon proaktiv vorbereiten? Damit, also kann man das überhaupt?
Man kann es in bestimmten Maße. Und zwar kann die KV das gegebenenfalls auch gegenprüfen. Wenn jetzt, sagen wir mal, in dem zeitlichen Zwischenraum zum Vorjahresquartal die Nachbarpraxis zugemacht hat und man die Patienten mit übernimmt, oder wenn jemand eine Genehmigung erworben hat, die er vor einem Jahr noch nicht hatte, oder ein OP aufgemacht, der damals ihm nicht zur Verfügung stand, hat zwischenzeitlich mit dem ambulanten Operieren begonnen, sodass man hier also 2 unterschiedliche Paar Schuhe miteinander vergleichen würde, dann ist das immer und zu jeder Zeit im Einzelantragsverfahren, wo man natürlich seine Argumente glaubhaft machen muss, ja, was ist zwischenzeitlich passiert, und diese Dinge, die muss man bei der KV vortragen. Im Rahmen einer Einzelfallentscheidung hat der Vorstand jeder KV die Möglichkeit, auch einer solchen Praxis entgegenzukommen. Und ich denke, dass man da vielfach auch im Rahmen der Struktursicherung, zum Beispiel für die KV ja ganz wichtig, ja, die für die KV ja ganz wichtig ist, dass man diese Geschichte sicherlich dann entsprechend auch nachverfolgen und unterstützen wird. Es gibt natürlich immer weiche Faktoren, wo die KV hinterher sagt, ja, können wir nicht nachvollziehen. Ja, damit wird man irgendwo leben müssen.
Wir hatten die Frage, hilft ein Businessplan? Ich meine, meine gefühlte Antwort war im Kopf, wahrscheinlich nicht so sehr, also ich weiß nicht, ob das realistisch ist, aber meistens ist es ja doch vom Wunsch denn geprägt, zumindest würde da die Unterstellung wahrscheinlich der KV sein, dass das genau der Fall war. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die KV sich am Businessplan orientieren, um den Ausfall zu dokumentieren.
Businessplan ist ein bisschen zu wenig, wenn im Businessplan drinsteht, dass sie so und so viele Untersuchungen oder OPs machen. Ja, dann weiß man erstens mal nicht, ob der Bedarf tatsächlich in der Region bestand oder ob jemand am Bedarf vorbeikalkuliert hat, wenn die Patienten dann wirklich in Wirklichkeit nicht kommen. Sieht vielleicht ein bisschen anders aus, wenn ich 2 Quartale schon zu Friedenszeiten ohne Pandemie gearbeitet habe und in dem Zeitraum eine solide Anzahl von OPs durchführe und die bricht abrupt ab. Das wird sicherlich eine andere Entscheidungsgrundlage sein für den Vorstand, Also wenn ich sage, naja, ich wollte ja jetzt anfangen und das habe ich kalkuliert und nun kommt da keiner und da möchte ich mal einen Schadenersatz haben, das wird schwierig werden.
Also ich habe mit ein paar Praxen so ein paar Themen durchdiskutiert, wie können sie sich vorbereiten, welche Zahlen, wie kann ich mich darstellen. Ich bin mal ein bisschen mit weg von den Zahlen gegangen, weil sie kriegen ja auf der KV-Seite das durchschnittliche Fallzahl eines Hausarztes in der ländlichen Region und sonstig, das erreichen wir jetzt nicht, also da sind wir ja so weit auseinander. In den anderen Praxen ist es noch viel, viel schlimmer, deswegen haben wir da ein bisschen probiert, auf den Prozess, auf diesen Behandlungsprozess runterzugehen, dass praktisch die Praxis sich in der jetzigen Zeit einmal die Mühe macht, sich ihren Behandlungsabrechnungsprozess einmal darzustellen. Das sind, wenn man es komplett über alle drei Varianten, also ich spreche jetzt vom GOE, GKV und IGL-Abrechnung, sind es 92 einzelne Arbeitsschritte, weil die Abrechnung beginnt vorne, wenn die Versicherungskarte eigentlich reingesteckt wird oder die GOE-Daten aufgenommen werden oder jetzt in dem Fall die Videosprechstunde oder das Telefon passiert. Bis hin zu dem Thema, was wir gerade diskutiert haben, Zahlen ziehen und Honorarbescheide einsammeln über den Kontrolletee. Und in diesem Arbeitsprozess ändert sich gerade was aufgrund von Covid-19, Fallzahlen fallen weg. Den, wenn ich einmal dokumentiert habe für mich, kann ich relativ schnell im Nachgang auch darstellen, der KV, warum sich meine Fallzahlen verändert haben, weil zum Beispiel am Tag X 10-mal gar keiner mehr kam oder nur noch 5-mal sogar mit dem gleichen Patienten telefoniert wurde, weil der einfach auch ein psychosomatisches Thema hatte. Das können Sie gar nicht abrechnen, das können Sie gar nicht abbilden. Ich meine, in der GOE haben Sie zumindest den Vorteil, dass Sie die Ziffer 3 mehrfach am Tag abrechnen können. Das machen Sie aber nicht in der EBM-Abrechnung, weil da haben Sie dann irgendwann ein Problem. Ne? Und diese Dokumentation an sich ist relativ spannend, runtergebrochen auf den Ablaufprozess, was sich geändert hat. Und daraus ergeben sich ja dann die Zahlen, die Sie sich aus der Praxissoftware ziehen können. Gleichzeitig haben Sie den erhöhten Aufwand wegen Hygiene, der sich ja dann auf den Prozess wieder anders anpasst.
Das ist ja nochmal, also GOE ist ja so ein spannendes Thema, also weil ich jetzt endlich was getan habe, das werden wir gleich nochmal gesondert besprechen. Dann ist die Frage, was können Praxen tun, was wird andersrum gestellt, wo sind die Bereiche, die Sie sowieso nicht beeinflussen können, wo es jetzt also auch ein Stück weit verschwendete Energie ist, das ist ja auch ein Mehrwert, wo man weiß, okay, das kann ich jetzt lassen. Also was können Praxen lassen, also unterlassen im Moment? Also kurze Antwort, wenn Sie können.
Ja, hier vielleicht ein Bereich, den wir überhaupt nicht beleuchtet haben. Berufsgenossenschaften. Es gibt Praxen, wo der Umsatz aus Berufsgenossenschaftstätigkeit beträchtlich ist. Chirurgie, Orthopädie und so weiter. Die Ärzte sind verpflichtet, die Praxis vorzuhalten, ja, nach den ganzen Spielregeln der BG. Die müssen auch Bereitschaftszeiten und so weiter haben. Und das Problem ist, wenn niemand arbeitet, dann verunfallt keiner und dann kommt da keiner. Wie kann ich dann mein Praxisregime optimieren, wenn ich einerseits verpflichtet bin, anwesend zu sein, für den Fall, dass doch jemandem was passiert, und auf der anderen Seite kommt dann anschließend keiner. Das ist also eine spannende Frage, die wir haben. Ja.
Mit der IGL-Abrechnung brauchen Sie sich im Moment auch nicht weiter zu beschäftigen, weil die ergibt sich aufgrund von möglichen Vorsorgeleistungen, die nicht im GKV-Katalog sind, dadurch, dass die selten jetzt gerade in Anspruch genommen werden, weil die Patienten sich ja immer noch Angst haben, sich anzustecken und deswegen die eher ausfallen lassen. Also mit dem Ablauf des IGL-Prozesses hat sich nichts geändert, damit nicht beschäftigen. Eher damit beschäftigen, sich zu überlegen, wie kann ich mein Recall-System in diesem Bereich aufrechterhalten. Aber das ist ja nicht nur auf IGL, sondern Recall-System heißt ja in der jetzigen Situation, dass ich meinem Patienten das Vertrauen schenke, dass er jederzeit in meine Praxis kommen kann, weil ich alles aufrechterhalte und die Versorgung sichergestellt ist, um im Nachgang nicht aufgrund von ausfallenden Terminen, das hatten wir ja schon, einen Peak zu haben in gewissen Erkrankungen, weil die kommen müssen, weil ich weiß, dass sie eine Vorerkrankung haben.
Letzte Frage, wie ist das aus, weil Sie die ausgefallenen Termine, also wie kann man das sinnvoll dokumentieren? Wir haben jetzt, also da muss man ja verschiedene Zeiten betrachten, da im März, April, wo sie wirklich ausgefallen sind, wo sie im System waren, und ich habe ja jetzt aber eigentlich die große Brücke, wo die Termine gar nicht erst gemacht wurden, also zwar ausgefallen wurden, aber haben Sie irgendeine clevere Idee oder gesehen, auch bei Ihren vielen Praxisbesuchen, wie man das irgendwie nachweisen kann?
Nachweis für Patienten, die sich keine Termine holen, werden sie so wahrscheinlich nicht bekommen. Man kann es ersatzweise so machen, dass man diese Telefonate anzieht, weil es gibt tatsächlich Patienten, die rufen an und versuchen, das durch ein Telefonat zu kompensieren. Und dann kann man sagen, bitteschön, mit dem haben wir nur ein Telefonat zusammengekriegt.
Das heißt also nicht nur die Arztgespräche mit den Patienten, wo ich ja die Ziffer dokumentieren, sondern insbesondere auch die Gespräche der MFAs mit den Patienten. Sowohl die, die aktiv, also die MFAs Richtig. Rufen an, als auch die Patienten rufen bei den MFAs an. Aber das ist, soweit ich, gehe ich jetzt mal davon aus, aber in der Regelhaft wird das nicht dokumentiert. Das heißt, das wäre was, was man dringend neu empfehlen sollte, gerade in den Praxen, wo das sehr, sehr massiv auffällt.
Alle Kontakte dokumentieren, die es mit dem Patienten gibt.
Mit einer praxiseigenen Pseudoziffer, oder?
Genau. Man kann eine Pseudoziffer vergeben, um das zu haben, ansonsten können Sie es elektronisch nicht recherchieren. Und dann wird das natürlich sehr hart, wenn Sie dann sagen müssen, so und so viel Kontakte sind ausgefallen, die Patienten haben entweder mit dem Arzt gesprochen oder mit der Schwester und haben sich dann entschieden, in der jetzigen Situation nicht zu kommen. Aber ich würde auf jeden Fall diese Recall-Systematik hier, die Sie da angesprochen hatten, präferieren. Das ist ein sehr guter Gedanke, dass der Arzt selber im Blickfeld behält, ja, welche Patienten hätten denn kommen müssen. Und auch wenn die sich nicht melden, die proaktiv sozusagen, um nachzuschauen, wie es denen in dieser Situation geht. Viele sind alleinstehend und übersehen gegebenenfalls, dass ärztliche Hilfe gebraucht hätten, um diese Folgeschäden zu vermeiden, die durch ausgefallene Behandlung unstrittig entstehen werden.
Also ich würde auf jeden Fall die Termine, die im Terminkalender stehen, wenn die nicht kommen, als nicht gekommen NN oder irgendwas kennzeichnen. Sie können wunderbar auch Ausdrucke aus Ihren Terminkalendern aus der Praxissoftware machen. Also stehen lassen, nicht rauslöschen und dokumentieren, was mit dem Termin passiert ist. Dann diese vielen Telefontermine, wie Sie sagen, eine interne Pseudoziffer in der Praxissoftware anlegen, weil Telefonate mit der MFA nicht dokumentiert werden. Und ich würde auf jeden Fall diese durch den Faden verloren.
Rezeptanforderungen immer zu dokumentieren. Ja, weil viele Ärzte gehen ja hin und sagen, bitteschön, wir bieten es an, da gibt es eine entsprechende Box dann, wo man schriftlich ein Rezept anfordern kann, damit man die Praxis nicht betreten muss. Und das ist natürlich in dem Zusammenhang auch mit zu beachten, weil es ansonsten ja eine Kontrolluntersuchung oder mindestens ein Kontrollgespräch gegeben hätte stattdessen.
Na, aber gerade bei der Rezeptanforderung ist ja das Thema, die Praxen dürfen ja das mit dem Ersatzverfahren die Patienten auch für das Quartal richtig anlegen, also auch wirklich den Fall auslösen, dass hier bei den Schwestern darauf geachtet wird, dass sie dann nicht wie sonst tatsächlich nur das Rezept schicken, sondern wirklich, das geht ja bis 8 Quartale zurück, glaube ich, dass das Ersatzverfahren angewendet werden dürfen. Ich glaube, das ist eine ganz kleine Stelle, die oft übersehen wird.
Genau, und dieses Rezeptthema ist natürlich, dann sollten Sie auch dokumentieren, am Anfang der Pandemie war es ja so, dass Verdächtige, die eine AU oder auch ein Rezept geholt haben, weil es ja meistens in der Verbindung war, nicht in die Praxis durften. Das heißt, dann könnten Sie auch dokumentieren, wenn Sie praktisch Kontakt mit einer Bezugsperson hatten, die das dann natürlich abholt, weil mit der müssen Sie ja im Moment auch gerade sprechen und sagen, der soll das so und so und sonstiges aufnehmen. Dafür gibt es ja eigentlich in der EBM-Welt nicht wirklich eine Ziffer, weil es ein direkter Arzt-Patienten-Kontakt sein soll.
Aber das heißt, wo wir guten Ratschlägen sind, müsste ja dann abschließend der Rat lauten, wenn es Ende Juni dazu geht, die Quartalsabrechnung fertig zu machen. Doppelt so viel Zeit einplanen, doppelt so gründlich gucken.
Oder Fristverlängerung schon mal
von vorne. Oder sich Hilfe suchen, wenn man bisher keine hatte, weil es anders als beim ersten Quartal, bei dem man eben nicht damit zu rechnen ist, dass sich das im Quartal ausgleicht. Außer bei denen, und es war ja auch die Frage, was können Praxen lassen, ne, wo können sie Arbeit sparen. Gerade Hausärzte, also diese Grundversorger, bei uns im April, ne, die Patienten sind nicht da, meine Fälle, also im Vergleich zum Vorjahres-April, logisch, haben aber zu dem Zeitpunkt übersehen, dass mit den Quartalsziffern ja auch rückwirkend funktioniert. Das heißt, also die Leute kommen halt dann nicht im April, aber jetzt ab Mai, und wenn Sie das mit dem Telefonieren ernst nehmen, im Mai, Juni, und die Quartalsziffer wird angesetzt und sozusagen aufs Quartal gleicht sich das wieder aus, also ich habe jeweils das Problem gar nicht. Das macht Sinn, wir sind jetzt 2/3 des Quartals sind rum, einmal zu gucken, wie sich die Fallzahlen wirklich entwickelt haben, weil im April ist sicher nicht der kein geeigneter Augenblick stand, um, also ein geeigneter Augenblick, um in Panik zu verfallen, aber kein geeigneter Augenblick stand, um wirklich das zweite Quartal zu bewerten. Das fängt jetzt so langsam an. Aber grundsätzlich mehr Zeit einplanen für die Begutachtung.
Mehr Zeit.
Bevor man das wegschickt.
Genau, mehr Zeit, eventuell auch nochmal alle Themen bewerten, die jetzt neu überall aufgemacht wurden. Und am besten immer schön das Update schon mal eingespielt haben fürs Quartal 2 2020, weil natürlich da der neue IBM 2020 mit den Hinterlegungen da ist. Ne? Weil manche Praxen machen das immer kurz vor Abgabe.